Wie ich versprochen habe, möchte ich nun zu dem kommen, wo eigentlich die Verbindung ist von altem und neuem Bund. Und deshalb ist es für mich etwas ganz Zentrales, etwas ganz Ernstes, vom Messias nach Wahrheit aus meinem Leben her zu erzählen. Ich bin Jude und lebe auch ganz orthodox jüdisch. Das sage ich, weil es auch bedeutet, dass mir das Ganze ein tiefgehendes Anliegen ist. In meinem Leben bin ich dann dem Christentum und dem Neuen Testament begegnet. Als Kind und Heranwachsender hatte ich demgegenüber, man kann sagen, sehr viele Anti-Gefühle, sogar Angst oder vielleicht auch Hassgefühle. Man hörte und lernte, dass es Judenverfolgungen gab, in der Zeit der Kreuzzüge gerade auch in Deutschland große Judenmorde stattfanden, aber auch Pogrome in anderen Zeiten und anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland oder Polen. Ich war also voreingenommen, was auch sehr verständlich war, denn von dort, sagte ich mir, kann nichts Gutes kommen. In der jüdischen Gemeinschaft, in der ich aufwuchs, die in gewissem Sinn chassidisch war, galt das als selbstverständlich. Dieses andere sollte man nicht berühren, und es hieß auch, die anderen verhalten sich genauso, wollen mit unseren Dingen auch nicht in Berührung kommen. Man lebte also ganz getrennt. Ich habe aber im Leben dann als Mensch empfunden, dass mir etwas fehlt. Es waren auf der anderen Seite doch auch Menschen, die liebten, auch litten, glücklich oder unglücklich waren. Ich lernte die niederländische, vaterländische Geschichte und auch die Weltgeschichte kennen, hatte während des Studiums und im Beruf dann Umgang mit sehr vielen Menschen. Ich nahm sie ernst. Meine Lehrer, später dann meine Kollegen, Christen also, und interessierte mich sehr dafür, woher sie lebten. So kam ich auf das Neue Testament, das für mich, wie für sehr viele Juden damals, sozusagen tabu war. Nicht einmal reden sollte man davon. In jungen Jahren las ich schon Tolstoi und Dostojewski, keine Juden, aber doch Menschen mit einem sehr intensiven Leben. Überall in der Literatur begegneten mir große Menschen und ich konnte es einfach nicht ertragen, dass mir alles so fremd war. Von dort kam es her zu einer Begegnung mit dem Neuen Testament. Auf Tradition kann ich mich in diesem Fall nicht berufen, mir selber kam das so. Ich habe keine Quellen, aus denen ich schöpfen könnte, wo ich sagen kann, das war Tradition im Judentum, es so zu sehen. Es kam bei mir im Leben so, dass ich es so sah. So lebte ich. Noch ziemlich jung begegnete ich auch durch einen damals bekannten Arzt der Anthroposophie, die etwas christlich und noch ganz anders geformt war wie heute. Von dort, einem allgemeinen Menschentum, kamen Botschaften, bis ich dann selber anfing, dort zu denken und zu erleben. Für mich war es gleich schon sehr wichtig zu erkennen, hier sind zwei, ich im Judentum und sie im Christentum. Wie kann man das vereinen? Ich sah dann, merkwürdig, dass mir das so einfiel, das Bild der Ehe. Ich bin verheiratet, kann niemals eine Frau werden, und doch liebe ich meine Frau. Sie kann niemals ein Mann werden, und doch wird sie mich, nehme ich an, lieben. Und wir haben Kinder, Enkelkinder, jetzt sogar auch Urenkelkinder. Es kann also nur Frucht kommen, wenn beide sich begegnen. Wenn ich getrennt bleibe, wenn sie getrennt bleibt, gibt es nur ein gesellschaftliches Zusammenleben und weiter nichts. Es war mir klar, dass ich niemals das werden kann, was mir als fremd aus dem Leben entgegenkommt. Und ich spürte, dass die anderen meine Herkunft auch als fremd empfanden. Man kann das überbrücken, indem man nicht nur gesellschaftlich nett zueinander ist, sondern sich zu schätzen anfängt, zu würdigen, sogar zu lieben. Es kann nur sein, wenn ich das andere zu lieben vermag, nicht nur mich selber und meine Leute, sondern gerade auch das Gegenüber, wie Mann und Frau. Sie stammen aus einer Wurzel, des Menschen, denn bei seiner Erschaffung wird der Mensch nämlich weiblich, männlich geschaffen, Mann, Frau, 1. Mose 1, 27. Und dann kommt die Trennung in das Männliche und das Weibliche. Wie Gott erst da ist und dann Himmel und Erde, zwei Seiten, ein Gegenüber schafft, Himmel unvorstellbar, Erde konkret. So auch geschaffen in uns und um uns das Verborgene und das Offenbare, Erscheinende, das Abstrakte und das Konkrete. Beide sind da, Zum Leben braucht man sie beide, wie man beide Beine zum Gehen braucht, links und rechts. Auf einem Bein kann man nur ein bisschen hüpfen, kommt aber nicht weit. So kam es mir näher. Erst hatte ich eine Art atavistische, eine instinktive Angst davor, als ob eine Konkurrenz da wäre. Bis ich es vom Menschlichen her einsah, auch dort können Mann und Frau nur fruchtbar sein, wenn sie das jeweilig andere als liebens- und lebenswert anerkennen, denn eins ohne das andere kann nicht sein. Hat nicht auch mein Herz, meine Blutzirkulation, so wurde mir klar, die eine Seite das helle Blut und die andere Seite das dunkle Blut? Kann man da sagen, was besser oder erst ist, das Einatmen oder das Ausatmen? Und dann die Welt, alle Völker, alle Menschen, sollen die Heiden dann einmal untergehen? Im Judentum, wie im Christentum, wie im Heidentum, wenn ich das mal so nennen darf, gibt es herrliche und heilige Menschen und natürlich auch Schurken und Verbrecher. Ja, im selben Menschen sah ich, gibt es Momente, in denen er sich sehr nach heiligem Ewigem sehnt und andere, wo er ganz irdisch sein möchte. Beides ist da. Manchmal ist man böse, schnell zornig, manchmal ganz gelassen. Im Menschen selbst gibt es Nuancen. Vielleicht kommen bei bestimmten Menschen gewisse Nuancen selten vor, bei anderen sehr häufig. Aber man kann zum Beispiel nicht sagen, dass die Juden im Allgemeinen ein heiliges Volk seien. Gewiss gibt es bei den Juden Heilige, aber das von allen Juden zu erwarten, wäre eine Zumutung. Wenn man auch nicht von allen Christen erwarten wird, dass sie Nächstenliebe üben, obwohl es solche dort ganz gewiss gibt. Mir wurde langsam klar, dass mir die übliche Einteilung in feste Gruppen nichts mehr sagte. Früher sprach man in Deutschland vom Erbfeind Frankreich, als ob man seinen Feind erben könnte. Heute sagt das kein Mensch mehr. Ob Engländer, Franzose, Amerikaner, Pole oder Russe, wenn es persönlich wird und persönlich geht, gibt es keine Vorbehalte wegen der Nationalität. Die Grenzen von früher sind weggefallen. Für mich wurde der Blick auf die eine Ursprungswurzel frei, den Mensch, der dann in männlich und weiblich geteilt wird. Und aus Jakobs Stamm geht dann auch in der Bibel ein geteiltes Reich hervor, das Reich von Juda mit Salomo als König, von dem sich später mit Jerobeam, Sohn von Nebat, das Reich von Israel abtrennt. Das Reich Juda, die Stämme Juda und Benjamin im Süden und das Reich Israel, die 10 Stämme im Norden. Und wenn ich die Bibel als Quelle nehme, dann sehen wir, dass das Reich Israel dann verschwindet, irgendwie aufgeht in den Völkern. In der Bibel wird nicht von einer Rückkehr der 10 Stämme erzählt. Sie verschwinden und bleiben verschwunden. Die Führung im Reich Israel hat auch Ephraim, der Stamm Josefs, und ich erkannte, dass Ephraim gerade auch von den Propheten des Reiches Juda, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, als sehr gewaltig, großartig und heilig gesehen wird. Beim Propheten Jeremia, wo Rahel um ihre Kinder weint und sich nicht trösten lassen will, wird Ephraim mein teurer Sohn, Haben Jakir Li, und mein geliebtes Kind genannt, Jeremia 31,20. Also Ephraim, das Reich Israel, mit den 10 Stämmen, steht in hoher Wertschätzung und hat doch große Propheten wie Elia und Elisha oder Jona. Die beiden Reiche also, das eine ist verschwunden, das andere ist biblisch sichtbar da, da erkannte ich allmählich etwas, es war ein Prozess, der sich langsam entwickelte, Einfälle, Durchblicke, Einsichten mit sich brachte, bis ich dann, von der Bibel selber ausgehend, mich fragte, was sagt das Neue Testament dazu? Und ich las es mit den Augen des Juden, gar nicht mit der Absicht, etwa zu konvertieren. Ich wollte bleiben, der ich war, und die anderen lieben, wie sie waren. Und ich spürte die Einheit, die Vereinigung am Ende der Zeit. Im Messias ist doch, wie wir annehmen, eine Einheit da. Keine Völker, die verstoßen sind. Jetzt kehrt alles zu Gott zurück. In den Propheten lesen wir, dass man von allen Seiten nach Zion zieht, nach Jerusalem, jedes Volk mit seiner Fahne, seinem Zeichen. Dies also sah ich als eine Einheit und es war mir auch sehr wohl dabei, dass alle, auch die Inder, die Indonesier, die australischen Ureinwohner dann zu einem Punkt zurückkehren. Für mich war eine Art nationale Erlösung vollkommen ausgeschlossen. Die Bibel ist mir heilig und darum das Gefühl, Alles kommt zurück. Jeder nach seiner Fahne, nach seinem Zeichen, nach seiner Art. Die Vielheit bringt die Einheit. Die Totalität, spürte ich, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Die Bibel, die mit Adam anfängt, umfasst die ganze Menschheit. Das erlebte ich sozusagen ganz jüdisch beim Lesen, denn ich hatte keine anderen Quellen, die mir mehr davon erzählten. Die Christen, die mir als Menschen schon sehr lieb waren, hatten eine Art, darüber zu sprechen, die mir fremd war. Mann und Frau, kann man sagen, begegnen sich, erste Bekanntschaft, sind sich fremd. Man wird sehen, ob etwas daraus wird. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wie erlebte ich ganz auf mich gestellt das Neue Testament? Es war schon gleich der Name Jesus, der mir als Jehoshua aus dem Alten Testament vertraut war und viel sagte. Und es war auch ein Vorteil meiner Erziehung, dass die Bibel für mich kein Geschichtsbuch war, sondern Heilige Schrift, wo das Prinzip, es gibt kein Vorher und kein Nachher, galt, also ein zeitloses, ein überzeitliches Buch. Es gibt da keine Entwicklung, in der Zeit gemessen werden kann. Von Anfang an hatte ich im Jüdischen gelernt, dass es den König David nicht nur in der Vergangenheit einmal gab, sondern auch, dass er lebt, immer da ist. Abraham gab es nicht nur einmal, sondern es gibt ihn auch immer, denn er lebt. Wieso denn? Im Heiligen lebt er. Und so betrachtete ich die Gestalten im Neuen Testament im gleichen Sinne. Was kann es dort bedeuten? Fragte ich mich. Jesus lebte in Galiläa, hebräisch Galil. Der Stamm Gal bedeutet Form, einerseits eine feste Form wie Golem oder Galut, Verbannung, ein Formwerden, andererseits eine Form, die sich zum Beispiel als Welle im Wasser fortpflanzt. Galiläa hat also mit Formwerdung zu tun. Und den anderen, den ich lieben möchte, nahm ich so ernst, dass mir seine Quelle auch heilig war und ich nicht sagte, meine Quelle ist besser als seine, das soll er erstmal einsehen. Als Besucher begegnete ich dem und erlebte den Ursprung einmal von dort. Galiläa im Norden des Landes Israel. Der Norden war mir auch von woanders her bekannt. Von Norden her heißt es doch, am Anfang von Jeremia wird das Unheil losbrechen. Wie ich im Jüdischen gelernt hatte, bedeutet der Norden auch die Seite der Materie, der Süden die Seite des Geistes. So erkannte ich in Galiläa den Ort, wo es Form wird. Der Stamm Gal schreibt sich mit den hebräischen Buchstaben Gimel, Lamed, also 3:30. Merkwürdig, dachte ich. 3:30. Dann der Name Nazareth. Auch er bedeutet Form, aber Zar ist starre Form, eine Form, die auch Leiden bedeutet. Zarat, leiden, krank sein. Nazareth also vielleicht vom Wort Zar, eine Formwerdung, die eigentlich starre Form ist, fixierte Form, während Gal fließende Form, wie eine Welle ist. Dann das Wort Bethlehem, hebräisch Bethlehem, Haus vom Brot. Bei der Erlösung aus Ägypten, aus Mizraim, ist das Brot etwas ganz Zentrales, die Matzah, das ungesäuerte Brot. David ist dort geboren, das Haus Davids kommt von Bethlehem, ein Ort, der im Alten Testament oft vorkommt. Was es mit dem Brot und dem Haus vom Brot auf sich hat, war mir schon aus den jüdischen Kommentaren bekannt. Der Weg, bis das Brot fertig ist, das Weizenkorn, das in die Erde gelegt, mit Erde bedeckt wird, dort im Dunkeln keimt, wächst und vielfache Frucht bringt und geerntet wird. Danach kommt das Dreschen, dann das Mahlen. Das Mehl wird mit Wasser zum Teig geknetet, der in den Backtrog kommt. Backtrog heißt auf Hebräisch Arisa, was auch Verlobung bedeutet, auch Wiege. Zum Brot wird es erst dann, wenn auch noch Feuer hinzukommt. Der Backtrog, wo der Teig mit dem Wasser ist, ist die Verlobung. Das alles sah ich aus meiner jüdischen Tradition, christliche Kommentare kannte ich kaum und die erzählen, soweit ich weiß, nichts davon. In Bethlehem ist doch auch David geboren und nun im Neuen Testament ist Bethlehem der Geburtsort des Sohnes Davids, dem im Judentum die große Hoffnung, die Erwartung gilt. Hier und dort, Sohn Davids. Eine merkwürdige Verwandtschaft, dachte ich, die doch sehr weit geht, die Sprache zeigt es. Vielleicht war die Zeit reif dafür, nicht mehr im Unterscheiden zu leben, sondern zu versuchen, irgendwo eine Einheit zu finden, aber ehrlich, ohne Zwang. Ich hatte bei mir im stillen Kämmerlein sozusagen das Gefühl, da gibt es etwas mehr, als sonst so darüber geredet wird. Bethlehem also erkannte ich als den Ort, an dem das Brot fertig ist. Deshalb wird, wie es auch schon die Überlieferung weiß, der Messias in Bethlehem geboren. Bethlehem, dachte ich, kann auch hier irdisch ein Ort sein, aber es bedeutet viel mehr: Haus vom Brot. Wie auch Galiläa nicht nur eine Provinz im Norden Palästinas ist, sondern auch eine Provinz im Leben ist: Formwerdung. Langsam fing es bei mir zu dämmern an. Ich mit meiner Tradition, meiner Herkunft werde jetzt mit einer anderen Welt bekannt gemacht, wie ein Mann eine Frau oder eine Frau einen Mann kennenlernt. Eine Begegnung, bei der ich spürte, hier ist etwas, das eigentlich aus einem Stamm kommt. Aber die Entfremdung, woher kam diese Entfremdung voneinander? Der Weg, wozu war der? Wie man auch sagen kann, wozu war der Weg nach der Vertreibung aus dem Paradies, der Weg durch die Welt? Ist er nicht da, um glauben zu können, ohne zu wissen, lieben zu können, ohne zu wissen? Kein Weg, wo Beweise sind, sondern ein Weg mit Auf und Ab, mit Streit und Missverständnissen, bis ins Letzte, Schrecklichste, ein Weg, den man ganz getrennt ging. Aber auch hier nicht getrennt spürte ich, wenn ich ins Ewige schaue. Hier verstehen, erkannte ich, kann ich nur vom Ewigen her. Politisch, gesellschaftlich kann ich hier schon manchmal einverstanden sein, und es ist auch gut, dass man zusammenkommt, Gespräche hat. Aber Einheit kann ich nur vom Ewigen her spüren, weil der Mensch ewig ist bei Gott, im Bild und Gleichnis Gottes. Der Mensch ist die Gewähr dafür, dass hier niemand als Untermensch deklariert werden kann, dass es nur Menschen gibt, die lieben, leiden und gerne glücklich sein möchten. Und der Weg ist ein Weg von Fallen und Aufstehen. Ich überlegte auch, wie es zum Namen Israel kommt. In 1. Mose 32, 25 bis 33 wird von Jakobs Ringkampf mit dem Engel erzählt, und wenn er dann den neuen Namen Israel bekommt, wird dieser so erklärt: Du hast gekämpft, gerungen mit Wesen vom Himmel, von oben, und deshalb behauptest du dich auf Erden. Das Behaupten auf Erden entsteht bei Israel aus der Auseinandersetzung mit dem Wesen oben. Im Ewigen spüre ich, in der Quelle ist die Auseinandersetzung. Deshalb kann Israel hier sein. Dann der Name Jehuda, Jude. Bei der Geburt von Jehuda, dem vierten Sohn Jakobs, sagt seine Mutter Lea: Diesmal will ich den Ewigen preisen. Daher nannte sie seinen Namen Jehuda. 1. Mose 29, 35. Hebräisch Hodu, lobt, preist. Im Prinzip also ist ein Jude einer, der Gott preist und lobt. Ob es in der Konsequenz hier dann immer stimmt, sei dahingestellt, aber im Prinzip, dem Namen nach, stimmt es eben hier auch genau. Und das Loben und Preisen Gottes kann nicht bedeuten, dass ich nur mit dem Mund lobe und preise, bei mir selber aber etwas anderes denke oder empfinde, sondern es geschieht von selbst, wenn ich glücklich bin. Dann ist mein Verhalten ein Loben und Preisen. Mit dem Mund zu reden könnte sehr heuchlerisch, könnte höflich, könnte Lüge sein. Ich bin glücklich, was ich auch sage, spricht genug, mein Verhalten spricht. Und selber empfand ich mich auch so, während ich es weiter und weiter einsah. Es war keine Sache, die ich studierte, es waren Einfälle, Zufälle, Begegnungen. Im Lauf der Jahre, Jahrzehnte kam es mir immer näher. Da ist etwas, diese Namen, ich bin als Jude glücklich. Und ich verstand dann auch, in der Quelle, im Ewigen kann jeder Mensch glücklich sein, und das wünsche ich jedem Menschen. Gönne ihm, glücklich zu sein. Es bedeutet, er könnte Jude sein, aber dort, nicht hier. Hier ist er dieser oder jener, die Grenzen sind manchmal sehr vage. Heute auch die Frage, wer ist Jude und wer nicht? Das ist schwer zu definieren und zu formulieren, denn es ist eine schwierige Angelegenheit. Dem Namen nach aber ist er ein Jude, wenn ein Mensch sich glücklich fühlt, wenn er spürt, dass es in der Quelle entschieden wird. Ist er Israel. Nicht die Begrenzung nach Rasse oder Religion, im Menschen ist es so. Da wurde mir immer klarer, wenn ich mich Jude nenne, Israel nenne, wie könnte ich mit den anderen dann so intim sein, wenn ich bei ihnen nicht das Gleiche erkennen könnte, wenn das schicksalsmäßig ausgeschlossen wäre, wie es hier im Konkreten dann so aussieht, sagte ich, nein, das geht nicht. Ich spüre mehr und mehr den Menschen sich nähern. Weitere Geschehnisse und Namen wurden mir aus dem Wort immer klarer. Die Fischer zum Beispiel, das aus der Zeit gefischt werden. Der Begriff vom Menschenfischer, Seelenfischer, dass der Mensch aus der Zeit herausgeholt wird, ich verstand das von der Quelle, vom Wort her so. Wenn es nur beim Metier der Fischer mit Netzen bliebe, wäre das Wort eine Einbahnstraße. Aber mir öffnete das Wort so viele Schichten und ich verstand gleich den Fischerring, die Bischofsmütze, die Fischmahlzeit. Ich erlebte, wie es mit dem Wort übereinstimmte, mit ihm zu tun hatte. Aus dem Wasser, aus der Zeit herausholen, das heißt nicht zeitlich urteilen. Erst wenn du gefischt wirst, kannst du vom Ewigen her sehen. Von hier aus, in der Zeit, sehe ich nur, wie man sagen kann, ein kurzes Stück weit. Erst draußen über der Zeit stehen sehe ich, indem ich auch einsehe. So erlebte ich dann auch das Gehen auf dem Wasser, auf dem See. Kein Hokuspokus, ich verstand, ein Sein über Zeit, sich bewegen über die Zeit hinweg. Wer nicht ganz glaubt, versinkt in der Zeit, muss herausgezogen werden wie ein Fisch aus dem Wasser. Glaube heißt von der Quelle vom Ewigen her sehen, vertrauen. Hier in der Zeit sind die Beweise da, die bestimmen, wer mächtiger ist. Bei dieser Begegnung von Mann und Frau bleibt aber immer dieser klare Unterschied zwischen Mann und Frau erhalten. Keiner kann werden, wie der andere ist. Frau bleibt Frau, Mann bleibt Mann. Aber im Zusammen gibt es die Ehe. Von Arisa, Verlobung, dem Backtrog, in dem der Teig zum Brot ist, habe ich schon gesprochen. Hochzeit heißt Chatuna, Bräutigam Chatan, Braut Kala. Und Chatan, sah ich gleich, hat doch den Stamm Chet, 8. Nach jüdischem Brauch dauert das Hochzeitsfest 7 Tage. Am 8. Tag dann sind Mann und Frau für sich. Das Wort Kala ist von Kol, 20, 30, 50 also. Und diese Zahl zeigt auch den Durchbruch ins 8. 7 mal 7, die vollständige 7 plus 1 macht 50. So zeigen sich Verborgenheiten in der Sprache, die eigentlich ganz offenbar sind. Wer sich danach sehnt, scheint es erleben zu können. Wenn aber keine Sehnsucht da ist, bleibt es verschlossen. Man ist dann eigensinnig, hartnäckig und scheint dann zu sein. Ich aber will gern offen stehen, allen Menschen gegenüber, und so stand ich auch diesem gegenüber offen. Dann geschah es irgendwie, nicht auf einmal, sondern in Episoden, wie ich es hier zu erzählen versuche. Ich erlebte das Leben Jesu, wie es die Evangelien von der Quelle her beschreiben. Ich weiß, man sagt, das ist christlich und die anderen, das sind Juden. Aber das wäre zeitlich. In der Zeit könnte man das sagen. Und die Juden haben sehr viel Erfahrung, wenn es um Verfolgungen, Missverständnis und Boshaftigkeit geht. Diese zeitliche Sicht war mir immer fremd. Es muss von dort sein. Denn hier stößt immer wieder eins das andere ab. Das ist ein Jude, hörte ich ablehnend von christlicher Seite, und ich könnte umgekehrt sagen, ja, ihr seid eben Christen. Das ist aber nicht in Ordnung, zeigt nur, dass die Quelle irgendwie nicht erlebt werden kann. Ich sah, dass es im Leben Jesu das Missverständnis gibt. Er wird nicht verstanden, weil er dort in der Quelle von den Schriftgelehrten und Pharisäern angegriffen wird. Ob hier geschichtlich, weiß ich nicht. Es sind die, die immer exegetisch beweisen, dass sein Leben mit Festgelegtem nicht übereinstimmt. Und er kann nichts anderes darauf entgegnen als, die Sprache, die ich spreche, ist nicht eure Sprache. Wie soll es da ein Gespräch geben? Im Begriff des Pharisäers sah ich das Heuchlertum, das es überall gibt, auch bei Christen, bei Juden, bei Muslimen. Nach außen stellt man sich dar und denkt, da habe man es erreicht, während die anderen Erlebnisse ausgeschaltet bleiben. Man zeigt im fleckenlosen Kleid, wie gut man ist. Das stimmt also nicht, spürte ich, es stimmt nur, wenn es bei mir wirklich wahr ist. Wenn du es nach außen zeigst, heißt das, du machst gerne mit der Macht mit, möchtest der Menschheit gern gefallen. Und ich sehe Jesus, Jehoshua, also im Kampf, im Widerstreit bis zum Ende mit gerade diesen beiden, den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Dann ist es auch so eine fortwährende Enttäuschung und Vereinsamung, die ich sehe. Und ich verstand es als Bild eines jeden Menschen, der diesen Weg sucht und die anderen verstehen nicht. Manchmal glaubt man sich verstanden, aber wenn es drauf ankommt, lassen sie einen im Stich, haben andere Beschäftigungen, wollen das nicht so ernst nehmen. Ein bisschen wollen sie schon mitgehen, aber nicht ganz, denn es ist ihnen keine so wichtige große Sache. Ich verstand diese Vereinsamung Jesu. Und dann die Heilungen, ihn als Arzt mit magischen Fähigkeiten oder besonderen parapsychologischen Methoden zu sehen, das wäre für mich lächerlich. Ich sehe es in der Quelle. Heilung ist die Begegnung mit diesem Erlöser im Ewigen, mein Erlöser, dein Erlöser, einer. Es ist Erlösung aus der Zeit hinein in die Ewigkeit, wo auch die Zeit mit dabei ist, denn Ewigkeit kann nicht heil, nicht ganz sein, wenn die Zeit nicht dabei ist. Ewigkeit ist kein Trennen von der Zeit. Ewigkeit, ohne dass die Zeit ein Teil von ihr ist, wäre verletzt. Etwas würde ihr fehlen. Die Zeit gehört zur Ewigkeit. Was heilt, ist eben die Begegnung mit ihm, mit Ewigkeit. Denn Heilung hier wäre eine Heilung bis auf Weiteres, bis du wieder krank wirst oder stirbst. Aber die Heilung eines Blinden durch ihn bedeutet viel mehr als nur wieder gut sehen zu können. Ein Blinder im biblischen Sinn mag hier sofort scharf sehen können. Was ihm aber fehlt, ist Einsicht. Zum Beispiel einzusehen, dass das Wort sich öffnen kann. Und ein Tauber mag hier gute Ohren haben, aber er vernimmt nicht die Stimme, die als Stimmung in seinem Inneren spricht, bis er durch ihn geheilt wird. Ein Gelähmter. Er kann den Weg nicht gehen, ist erstarrt an das Bett gebunden, wie erzählt wird. Bett, Mitah im Hebräischen, wie Mitah, Maßstab, auch Eigenschaft. Er ist an irdische Maßstäbe gebunden, deshalb ist er gelähmt. Aber dann steht er auf und dann ist es er selbst, der das Bett trägt. Er trägt am Ende die Maßstäbe und nicht sie ihn. Matthäus 9, 6 und 7. Immer reicher öffneten sich mir diese Bilder, von denen ich hier nur eine kleine Auswahl geben kann. Ich sah, dass diese Heilungen keine Wunderheilungen waren, die damals geschahen. Denn wenn das damals war, wo ist er jetzt? Man kann schon sagen, er war, zugleich aber er war, er ist, er wird sein. Das damals fixiert den Erlöser auf eine Zeit, bindet ihn an die Zeit, bindet ihn, wie ich sagen würde, ans Kreuz, nagelt ihn daran fest. Ein Erstarren lassen in der Zeit. Von Ewigkeit, der Kreuzabnahme, der Auferstehung wird weniger gesprochen. Der Nachdruck liegt immer auf der Kreuzigung. Die Kreuzigung war für mich gleich schon viel mehr als eine grausame Art zu töten. Ich empfand es als ein Töten des Ewigen, indem man es aufspannt auf die Zeit. Wie ich mir auch Abraham nicht als Scheich in der Wüste vorstellen kann, das war mir von Anfang an widerwärtig. Abraham ist ewig und ist gegenwärtig bei mir, bei dir, bei jedem und jeder. Ein Vereinsamen also mehr und mehr, weil man ihn nicht versteht, obwohl viele doch verstehen könnten. Man weiß nicht, was es bedeutet, das Geschehen in der Quelle, im Ewigen zu sehen. Denn von dort her wird es gespeist, genährt, fortwährend erfüllt, dass es hier erscheint, Form wird, inkarniert, Fleisch wird. So ist auch das hebräische Wort für Fleisch vom Stamm des Wortes für Botschaft. Eine Botschaft vom Ewigen, die mir hier zu Ohren kommt und vernommen werden kann oder nicht. Im nächsten Kapitel, dem vierten, geht es um Gethsemane, das Verschwinden der 10 Stämme, die Vision Hesekiels von der Wiederbelebung der Totengebeine, Olive und Salböl.